Bei den Verhandlungen um eine Lösung der Ukraine-Krise droht Europa am Katzentisch zu enden. Mahnende Worte im israelo-palästinensischen Konflikt aus Europa verhallen fast ungehört, hat man den Eindruck. Armin Laschet, als frisch gewählter Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, wie muss sich Deutschland, wie muss sich Europa angesichts eines unberechenbar agierenden US-amerikanischen Präsidenten und auch russischen Präsidenten positionieren?
Also zum einen braucht es, glaube ich, eine Wiederbelebung des deutsch-französischen Verhältnisses. Das hat der neue Bundeskanzler direkt am ersten Tag seiner Amtszeit gemacht. Er hat darüber hinaus die Reise auch nach Warschau gemacht, sodass das Weimarer Dreieck jetzt die Chance hat, wiederbelebt zu werden. Deutschland, Frankreich und Polen. Und wir haben dazu, und das kommt alles im Moment zusammen, die einzigartige Situation, dass auch Großbritannien in den Fragen von Sicherheit und Verteidigung wieder sich Europa annähert. Das muss jetzt in Institutionen münden auf europäischer Ebene. Wir brauchen so etwas wie eine europäische Verteidigungsunion. Und ich denke, da können Deutschland und Frankreich ganz prägende Vorschläge machen. Der zweite Teil ist die europäische Außenpolitik. In Ihrer Frage sagen Sie, die Europäer sitzen am Katzentisch. Da haben Sie sich ja selbst hingesetzt. Erst Präsident Trump hat jetzt Dynamik in den gesamten Verhandlungsprozess gemacht. Europa hatte 3 Jahre Zeit, selbst aktiv zu werden, hat das nicht gemacht, hat sich ausschließlich auf Waffenlieferungen beschränkt. Und deshalb kommt jetzt die diplomatische Phase, wo Europa darum kämpfen muss, ebenfalls beteiligt zu sein. Und im Nahen Osten ist der Einfluss Europas gleich null. Meine Meinung ist, Frau Kallas hat begrenztes Interesse an dieser Region, sondern ist sehr auf Ukraine und Russland fokussiert. Aber in den 90er Jahren hat das Quartett Russland, USA, Vereinte Nationen und Europa wesentlich den Friedensprozess im Nahen Osten vorangebracht. Davon ist heute nichts zu sehen. Also auch hier mehr europäische Stimme.
Mehr europäische Stimme. Nun hätte sich ja Deutschland auch der Initiative von Präsident Macron aus Frankreich anschließen können, von Keir Starmer und auch des kanadischen Regierungschefs, die ja Israel sehr stark kritisiert haben wegen der humanitären Situation und der Blockade der humanitären Hilfe. Ist das ein Feld, wo Deutschland vielleicht trotz seiner Vergangenheit und auch Israel und seiner Existenz in Staatsräson vielleicht enger mit den anderen Verbündeten zusammenarbeiten sollte?
Also als erstes muss man fragen, ob das irgendeine Bedeutung hat, diese Erklärung. Jeder kann jetzt Resolutionen machen, aber Wolfgang Ischinger hat das in diesen Tagen nochmal betont, stille Diplomatie gegenüber Israel beispielsweise bringt mehr als eine solche Deklaration. Aus dieser Deklaration wird gar nichts folgen. Eigentlich sieht der Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich vor, dass man alle wichtigen außenpolitischen Initiativen abstimmt. Und warum Frankreich jetzt als Partner für seine Initiative die nicht mehr zur Europäischen Union gehörenden Briten und die jenseits des Atlantik liegenden Kanadier sucht, statt mit Deutschland eine Initiative zu starten, erschließt sich mir nicht.
Das heißt also, auch da muss vielleicht im deutsch-französischen Verhältnis nachgebessert werden. Bleiben wir mal kurz beim deutsch-französischen Verhältnis. Sie sagen, da muss es Verbesserungen geben. Wir haben ja die Paare Adenauer, de Gaulle, wir hatten Schröder, Chirac und wir hatten natürlich Kohl und Mitterrand. Wie würden Sie denn die Qualität des deutsch-französischen Verhältnisses der letzten zurückliegenden Jahre beschreiben? Und wie kann man dem neuen Atem einhauchen?
Ja, schlecht kann man es nur beschreiben. Und es waren noch mehr. Es war beginnend Giscard und Helmut Schmidt in den 70er Jahren, die Europäische Währungsunion vorbereitet haben. Angela Merkel hat gleich mit 3 französischen Präsidenten, mit Sarkozy, mit Hollande und mit Macron gearbeitet. Und es war immer erkennbar, auch wenn die Typen unterschiedlich waren, das Verhältnis hat eine hohe Priorität. Das ist unter Olaf Scholz leider marginalisiert worden. Man sieht ja Präsident Macron förmlich an, wie er sich freut, dass die Deutschen wieder da sind. Und das muss jetzt mit Substanz unterlegt werden. Einerseits bilateral, aber auch mit Initiativen für den europäischen Einigungsprozess. Da ist vieles denkbar, gerade im Hinblick auf Verteidigung.
Verteidigung, das ist ein ganz wichtiges Feld. Die Franzosen haben ja schon mehrfach angeboten, den Atomschild auch eben den Europäern zur Verfügung zu stellen. In welchen Bereichen muss da schnell und besser zusammengearbeitet werden? Sollten wir unter den Atomschild der Franzosen, gegebenenfalls auch der Briten, denn die Briten haben sich ja in dieser Frage wieder an die Europäische Union angenähert, stellen und brauchen wir eine gemeinsame Rüstungs- und regelrechte Verteidigungspolitik in Europa, eine Verteidigungsunion?
Also vielleicht ist es intelligenter, mit dem Leichteren anzufangen. Die Frage des französischen Atomschirms ist nun wirklich die allerletzte in der Kette. Und ich glaube, dass auch Frankreich seinem Präsidenten nicht durchgehen lässt, irgendeinen Hauch an Entscheidungskompetenz über diesen Atomschirm abzugeben. Insofern hilft diese Diskussion im Moment gar nicht weiter. Weiter helfen würde, wenn man zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft kommt, die Rüstungsindustrie gemeinschaftlich macht, Beschaffungsprogramme gemeinschaftlich macht, sich auch entscheidet, wer macht was. Aus dem Großteil des europäischen Geldes werden im Moment noch F-35-Flugzeuge aus den USA gekauft. Hier brauchen wir eine eigene europäische Rüstungsindustrie, die in der Lage ist, auch ein Kampfflugzeug herzustellen.
Da kann ja auch Airbus, dass er im zivilen Bereich sehr erfolgreich war und aber auch zum Teil im Rüstungsbereich ja gemeinsame Projekte vorangebracht hat, eine Schlüsselrolle spielen. Können wir generell mehr solche Airbusse haben im deutsch-französischen oder europäischen Kontext, vielleicht auch bei KI?
Ja, man muss es erstmal wollen. Nochmal, im Aachener Vertrag ist das alles grundgelegt. Das ist eine Übersetzung des Élysée-Vertrags in die heutige Zeit. Da steht KI drin, gar nichts Neues. Da steht Wasserstoff drin, stehen Energiefragen drin. Es muss nur mit Leben gefüllt werden. Und das ist jetzt die Aufgabe der neuen deutschen Regierung und der französischen Regierung, dass sie das nachholt, was seit Unterzeichnung des Vertrags, also seit 5 Jahren, nicht passiert ist.
Sie haben ja demnächst die Möglichkeit, von den 500 Milliarden Euro Sonderfonds einen Großteil eben auch für Verteidigungszwecke abzuzwacken. Werden Sie sich dafür stark einsetzen, dass dann mit diesem Geld auch gemeinsame Projekte angestoßen werden?
Ja, das ist die Absicht. Bei 500 Milliarden muss man nichts abzwacken. Die gesamten 500 Milliarden sind nur für Verteidigung. Hinzu kommen die 500 Milliarden für die Infrastruktur und die deutschen Länder und die Infrastruktur der Kommunen, aber die 500 stehen bereit. Und das Ziel muss sein, so viel wie möglich davon in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft einzubringen.
Das Thema Migration ist eines, das vor allen Dingen ja die extremen Ränder in der Gesellschaft gestärkt hat, weil angeblich zu wenig gegen die illegale Einwanderung getan wird. Inwieweit sehen Sie hier ein Handlungsfeld, eine Aufgabe für die Politik, auch hier vielleicht in Gemeinsamkeit mit Frankreich einen Schritt nach vorne zu gehen?
Illegale Migration ist nur gemeinschaftlich zu lösen. Das geht nicht, dass ein Land auf Kosten des anderen seine eigene Migrationspolitik sichert. Darüber hinaus kann man die Länder, in denen die Migranten ankommen, die im Süden Europas liegen, auch nicht alleine lassen. Und bisher war Deutschland da eher im Bremserhaus einer europäischen Migrationspolitik. Frankreich hat schon sehr früh Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Italien eingeführt. Und ich glaube, dass wir jetzt auf dem Weg sind, hier mehr europäisch gemeinsam zu machen. Dennoch muss das Ziel sein, dass das offene Schengen-Europa erhalten bleibt und wir nicht auf Dauer Grenzkontrollen haben.
Wie können die Europäer diese erratische Politik eines Donald Trump konterkarieren?
Gar nicht. Sie können sich europäisch souverän machen, wie das Präsident Macron seit langer Zeit fordert. Sie können sich vorbereiten für den Fall, dass einmal der amerikanische Präsident sagen würde, das ist eine europäische Angelegenheit, wir werden nicht helfen. Darauf sind wir derzeit nicht vorbereitet, das müssen wir werden. Aber wir müssen trotzdem alles tun, solange es geht, die Amerikaner mit dabei zu halten. Nur vorbereitet sein für den Tag X heißt europäische Souveränität.
Wie könnten die beiden Länder Vorschläge machen, um die Handlungsfähigkeit der EU zu stärken? Das heißt, viele Entscheidungen fallen immer noch mit Einstimmigkeit. Muss da eine Reform her, sollte man ein Kerneuropa schaffen zur Not und mit den Gründerstaaten oder mit einer kleinen Gruppe williger Länder, vielleicht unter Einbeziehung auch von Polen und Spanien, voranschreiten?
Ja, das ist ja eine alte Idee von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers aus den 90er Jahren. Die kann man wiederbeleben. Wir haben jetzt zum Teil das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Beim Euro machen nicht alle mit, bei Schengen machen nicht alle mit. Wir haben jetzt die Koalition der Willigen. wo auch Großbritannien oder Norwegen oder die Türkei mitmachen, die nicht EU-Mitglieder sind, nur Einstimmigkeit abschaffen, sagt sich so leicht, das geht nur einstimmig. So, und insofern muss man dann die Länder, die da Zweifel haben, überzeugen, dass sie neue Wege ermöglichen. Aber ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, auch ein Kerneuropa, ist nötig.
Herr Laschet, wir haben den Vorschlag eines Sachverständigenrates auf deutsch-französischer Ebene unterbreitet. Das heißt, 5 Weise aus Frankreich, 5 aus Deutschland, die in der Tradition des Cours de Compte in Frankreich oder der 5 Weisen der Wirtschaftsweisen hier bei uns vielleicht einmal alljährlich ein Gutachten vorstellen, das Empfehlungen für Reformen und für die Politik unterbreitet. Halten Sie die Schaffung eines solchen Gremiums, wenn es denn transparent und nachvollziehbar und so agiert, dass es die Bevölkerung erreicht, für sinnvoll?
Ob es die Bevölkerung erreicht, ich weiß noch nicht, ob der Sachverständigenrat die Bevölkerung erreicht, aber die Idee ist jedenfalls eine sehr gute, zu sagen, wir betrachten nicht national nur die Wirtschaftspolitik und die Entwicklung in Frankreich und nur in Deutschland, sondern holen einmal mit Sachverständigen aus beiden Ländern eine gemeinsame Perspektive ans Licht und wir bewerten die wirtschaftliche und die sonstige Lage aus der Sicht Frankreichs und Deutschlands mit der Perspektive, einen gemeinsamen Vorschlag am Ende zu machen. Das halte ich für eine sehr innovative und gute und bisher nicht in der Praxis befindliche Idee, die es lohnt, weiter zu verfolgen.
Letzte Frage, Herr Laschet, an den neuen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Welches ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in Ihrer Position jetzt?
Ja, der Auswärtige Ausschuss, das ist ja ein besonderer Ausschuss, weil alle Bundestagsausschüsse machen Gesetzgebungsarbeit. Außenpolitik ist klassisch Sache der Exekutive. Und der Auswärtige Ausschuss begleitet es, hat Berichtspflichten, fragt die Bundesregierung, kontrolliert, was sie macht, aber er erlässt keine Gesetze. Und ich finde, wir brauchen in der außenpolitischen Diskussion wieder etwas mehr Sachlichkeit. Ich habe heute im Ausschuss gesagt, hier sitzen weder Putin-Trolle noch Kriegstreiber. Also wir bezeichnen uns gegenseitig mit den übelsten Etiketten, aber die Wahrheitsfindung heißt, man kann unterschiedliche Positionen haben und am Ende trotzdem gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und das ist das Ziel eines so parteiübergreifenden Amtes.